Doch ein Ethylether, C2H5, ja. OC2H5.
Ja.
Das Molekül ist wesentlich schwerer als das Wassermolekül. Und trotzdem, der Siedepunkt ist ganz klein. Man sollte doch annehmen, dass der Siedepunkt von der Molekularmasse abhängt. Tut er ja auch weitgehend.
Ja, eben. Ja.
Aber
ja.
Gucken Sie mal die Siedepunkte an. Hört Ihnen da nichts auf? Es ist eben nicht einfach Wasser gleich H2O.
Ja, nun, also
das ist das Wassermolekül. Denkt sich Sauerstoffatom, ja. Die beiden Wasserstoffatome, die sind da Winkelanordnung.
Ja.
Jetzt kommt es zu einer Deformation. Es bildet sich ein positiver Ladungsschwerpunkt und ein negativer. Der negative liegt in der Nähe des Sauerstoffatoms, der positive in diesem Winkel, dem Wasserstoffwinkel. Wir nennen das ja bekanntlich Dipole. Das Wassermolekül ist ein starkes Dipolmolekül,
ja.
Das zugleich keinen pH-Wert hat. Das ist nämlich gar keinen Säurewert. Das ist chemisch neutral. Nun ziehen sich diese Dipole an. Es ist praktisch das primitivste Ligandenfeld, wenn Sie so wollen. Das heißt, ein negativer Dipol, der negative Pol, legt sich in den positiven und bilden sich ganze Konglomerate, das vernetzt sich jetzt.
Ja, ja.
Dann gibt es wieder in diesen Strängen wiederum Pole, das nennen wir Wasserkonglomerate in der Biochemie.
Normal, ja.
Das sind Wasserkonglomerate, das heißt Kombinationen aus vielen, vielen, vielen H2O-Molekülen.
Ja.
Die Bindung selber bedeutet aber Energie. Wenn Sie nun das ganze Konglomerat durch thermische Molekularbewegung aufheizen, dann verläuft die Dampfdruckkurve ganz anders, denn zunächst mal wird Energie gebraucht, um die Konglomerate immer kleiner zu machen.
Ja.
Und erst wenn die ganz klein sind, dann kommt es zur Verdampfung.
Deswegen
liegt der Verdampfungspunkt so hoch. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb die Wärmekapazität des Wassers so extrem hoch ist. Und das ist auch der Grund für die Anomalie bei plus 4 Grad und die Expansion im festen Zustand. Diese ganzen abnormen Eigenschaften des Wassers gehen
auf die
Bildung verschiedenartiger Wasserkonglomerate zurück. Nun sind aber die Bindungsenergien trotzdem sehr schwach. Die können wir gar nicht mit chemischen Bindungen vergleichen. Das liegt in der Größenordnung der van der Waalschen Intermolekularkräfte. Wenn nun aber übergeordnete Prinzipien im Leben mitwirken. Und wir sagen, eine lebendige Struktur ist in Wahrheit primär durch eine solche Struktur in Metroplex-Totalitäten definiert, jenseits von Raum und Zeit und jenseits der quantitativen Algebra. Die aber trotzdem als organisierendes Prinzip zurückwirkt, dann kann sich dieses Prinzip auswirken. Bei gleicher Temperatur gibt es viele isomere Formen der Wasserkonglomerate, zu deren Umschichtung keinerlei Energie gebraucht wird. Sie müssen bloß Statistiken verschieben. Dann kann sich dieses lebendige Prinzip bei seiner Wechselbeziehung mit der Materie, zu dieser Komposition, die wir Leben der Körper nennen, dann wird sich dieses Prinzip, was eigentlich im Bereich der Metroplex-Totalitäten zu Hause ist, auch abbilden auf die Struktur solcher Wasserkonglomerate.
Gut, das wäre jetzt aber reines Wasser. Aber die homöopathischen Dosen...
Eben.
Ja,
das heißt, Sie brauchen eigentlich, um die Struktur drauf zu bringen, nur eine ganz kleine Menge. Nehmen Sie irgendeine organische Substanz. Sie nehmen eine ganz kleine Menge dieser Substanz und verdünnen die. Was machen Sie? Sie nehmen immer mehr Substanz raus, aber das Formprinzip könnte ich dann jedenfalls theoretisch so denken, sofern das überhaupt stimmt, was die Homöopathen sagen. Aber wenn es stimmt, dann wäre es so, dass Sie immer mehr von dem materiellen Träger wegnehmen, das Formprinzip bleibt aber, sodass sie jetzt nachher reines Wasser zwar einen Körper kriegen, dessen Wasserkonglomerat, deswegen sagte ich, Wasser ist nicht gleich H2O, geprägt wird in seinen Isomeren durch eben diese Transkräfte, die nur natürlich, wenn sie es in den Körper kriegen, auf den Körper wiederum wirken, denn der Körper kriegt ja jetzt bestimmt vorpräparierte Wasserkonglomerate, die er aufgrund der niedrigen Temperatur von eben 37 Grad auch nicht aufarbeiten kann.
Ja.
Hin ist die homöopathische Dose, wenn sie das Wasser kochen. Ich könnte mir das jedenfalls vorstellen, wenn man ein Experiment macht, die ganze Sache nützt nichts mehr, wenn das Wasser gekocht wird. Und das sieht man mal, jeder Stoff hat eine eigene Art, eine typische Kristallform.
Ja.
Bei Wasser scheint es anders zu sein, wenn es von Lebewesen verdunstet wird, dann bilden sich plötzlich bestimmte Pflanzen in Form von Eisblumen ab, die sie botanisch sogar eingruppieren können. Das ist Strindberg übrigens.
Der hat darüber was geschrieben,
Ich bin davon sogar überzeugt, dass man einfaches Kondenswasser aus dem Atem eines Menschen benutzen kann, wenn man es gefrieren lässt, man wird es mikroskopieren, dann könnte man den Bau der Kristalle zur Diagnostik mit benutzen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Sie sehen, wenn man die Sache beherrscht, dann kann so eine Zwischenfrage kommen. Schade, ich müsste bei solchen Sachen dabei sein. Was der Junge wohl gesagt hätte, wenn man dem diesen ganzen Kram klar macht, und zwar in einer Sprechweise, die der sofort versteht,
die
auch die anderen Physiker verstehen. Mensch, Moment, Wasser kann ja gar nicht H2O sein, deshalb eben der hohe Siedepunkt, deshalb die Anomalien, weil das die Polkräfte sind, die hier wirken, und die können ganz leicht umgruppiert werden. Abstruse Dinge, nicht? Bloß drauf kommt man nicht aus der Chemie, das können Sie gar nicht.
Nee.
Das muss über diesen Umweg gehen, obwohl es ein physikalischer
Vorgang ist. Sie haben hier noch.
Nämlich, die Hypothese heißt, es gelten die Erhaltungsprinzipien für Energie, Impuls und Ladung.
Ja.
Zweitens, im Makrobereich gilt das Entropiegesetz.
Ja.
Und der zweite, also der zweite thermodynamische Hauptsatz. Drittens, es gilt das Quantenprinzip, insbesondere die atomistische Struktur der Materie, der Ladung, der Energie.
Ja.
Und die vierte Hypothese, es gibt bestimmte Differentialgleichungen, mit denen man den allgemeinen Elektromagnetismus in Klammern nach Maxwell und die allgemeine Gravitation in Klammern nach Newton beschreiben kann. Das sind die vier Hypothesen,
Das sind bloß keine Hypothesen.
Ich unterstelle, und das ist die Hypothese, ich unterstelle, dass diese vier Sätze echte Prinzipien der Natur sind.
Gut, das machen jetzt aber andere auch, aber jetzt kommt doch darauf hin, was ist ihre zusätzliche? Und an sich haben
Das ist hier gerade der Fehler, dass man ad hoc irgendwas zusätzlich reinbaut, das darf man eben nicht machen. Ja. Man muss ganz schön bescheiden sein und erstmal von dem ganz kleinen Kram ausgehen, den man nun hat, nicht?
Aber ich meine, im Prinzip ist es doch richtig, dass man sagt, Sie haben eigentlich bloß etwas korrigiert innerhalb dieser Hypothesen, nämlich die Korrektur gemacht, dass das Gravitationsfeld selbst Energie hat und so weiter, nicht?
Ja, man sollte sich klar machen, dass alle die Bilder, die Physiker von solchen Dingen geben, im Grunde genommen die Wirklichkeit gar nicht treffen, dass das alles nur Modelle sind.
Ja.
Das ist ja gar nicht die Wirklichkeit. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Marsche Prinzip, das muss gar kein wirkliches Prinzip sein.
Ja.
Nicht? Die Modelle, die man von der Gravitationsanziehung sich macht, die müssen ja gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Man kann nur sagen, es sieht so aus, als ob.
Ja, ja.
Nicht? Und es sieht so aus, als ob eben die Gravitation ein Coulombfeld ist. Es sieht so aus, als ob das elektrostatische Feld ein Coulombfeld ist. Aber es sieht nur so aus, als ob.
Ja.
Denn in Wirklichkeit ist dieses elektrostatische Coulombfeld nur ein Sonderfall, der leicht zugänglich ist dem Experimentator, eines hintergründigen Vorgangs, den wir Elektromagnetismus nennen.
Ja.
Mhm. Nicht? Mhm. Und die Gravitation erscheint als Coulomb, sieht aus wie ein Coulombfeld. Mhm. Aber hier steht garantiert etwas anderes dahinter. Es erscheint eben uns nur ja. so in dem Bereich, in dem wir messen. Und ja, das ja. darf man nicht vergessen. Und man muss immer daran denken, dass egal, ob es eine Autorität sagt oder ob es ein Student sagt, letzten Endes alle diese Aussagen nur Metaphern sind für eine Chiffrenschrift, die wir in der Natur sehen, die wir aber nicht richtig lesen können.
Ja, ja.
Weiter ist das Ganze nämlich gar nicht. Und meine Hypothese besteht darin, dass eben egal wer das sagt, dass man eine schnoddrige Respektlosigkeit ruhig an den Tag legen sollte. Und sollte ganz einfach sagen, Herr Schaffen, im Grunde genommen sind das alles nur Metaphern, die ihr sagt. Glaubt bloß nicht, dass er daraus ein wirkliches Bild dieser Welt ableiten könnte.
Ja, ja. Ja, aber ich meine, ich finde eigentlich sonst keine Hypothesen
und weiter. Und wenn man nun sagt, es sind eben bloß Metaphern,
ja.
dann ist man kein gläubiger Mensch mehr.
Ja.
Nicht?
Ja.
In dem Augenblick, wo man aber bezogen auf Autoritäten kein gläubiger Mensch ist, dann kann man unter Umständen die Sache auch völlig anders ausdeuten.
Ja.
Und kann sich, er hat jetzt Freiheit, man kann sich überlegen, nun gut, der deutet so aus, der so. Ja, aber wenn ich gewisse andere Dinge mit berücksichtige, beispielsweise Ihr Gravitationsfelder, müssen Sie ja schließlich auch irgendwann mal zeitlich verändern.
Ja, ja.
Dann kommt man nachher zu überlegen, sagt ja, eigentlich müsste man das ganz anders ausdeuten. Man lässt seine eigene Ausdeutung offen.
Ja,
nicht?
Ja.
Und nachher beschäftigt man sich überhaupt nur noch mit mathematischen Formalismen und guckt, ob da keine logischen Fehler, keine Sprünge, keine Rechenfehler drin sind. Und sieht erstmal zu, wie weit führt das, was führt, Gott weiß wohin.
Ja.
Und nun muss allerdings eins wirksam werden, was der Herr Dürr meinte. Man sollte sich dann immer Rechenschaft abgeben, was bedeutet das eigentlich, und sollte versuchen, ob man, wenn es eine Metapher ist, den Inhalt in einfachen Worten ausdrücken kann.
Ja.
Das, was ich unterstelle, hypothetisch, ist eben, ich unterstelle, dass diese vier Ausgangssätze wirkliche Prinzipien der Natur sind.
Ja.
Wobei ich den letzten über die Wirkungsfelder nicht als Prinzip bezeichnen würde. Ich möchte aber sagen, wir brauchen noch so etwas,
so Hilfe,
um den intellektuellen Bahnhof zu verbessern
ja.
und große Umwege zu vermeiden.
Ja, ja. Ja, also das...
Von Hypothese heißt ja Unterstellung.
Natürlich,
ja. Aber welche Voraussetzungen...
Ich meine, die anderen unterstellen ja, dass sie irgendeinen Trick haben, nicht?
Die Voraussetzung sind diese vier empirischen Sätze.
Ja.
Und die Unterstellung ist, dass diese Sätze die ersten drei Prinzipien sind, die sich durch die ganze Natur durchziehen. Das ist die Unterstellung.
Das ist die Unterstellung,
Und ich meine, das ist kein Trick.
Nein. Nee, aber ich meine, ich bin doch dann richtig, wenn ich sage, dass sie an manchen Dingen eben etwas Korrekturen angebracht haben.
Ja.
Korrekturen, die andere zwar auch gesehen haben.
Ja,
der Einstein hat, ich habe eine Sammlung von einigen Vorträgen neulich wieder als Buch bekommen. Und in diesen älteren Vorträgen, da hat er auch darauf hingewiesen, an sich müsste ja nun wegen des Materie-Energie-Äquivalents der einer beliebigen Masse auch immer Gravitationsenergie zugeschrieben werden, die wieder Ausgangspunkt für ein Gravitationsfeld sein müsste.
Ja, das habe ich mal konsequent durchgeführt, aber unter Berücksichtigung des Quantenprinzips machen.
Ja,
und dann kommt man zu einem klassischen, halbklassischen Gravitationsgesetz.
Ja.
Man stellt fest, dass man eigentlich zur Beschreibung der Gravitation die ganze allgemeine Relativitätstheorie nicht braucht.
Ja.
Der Wert der Relativitätstheorie, der liegt hier ganz vorne.
Ja.
Der liegt ist, ja ganz woanders.
Ja. Der ist eigentlich zu früh gekommen bei Einstein.
Das ist einfach zu früh gekommen. Der Wert der Relativitätstheorie liegt eigentlich darin, dass man sagt, bitte, wir können Strukturen geometrisieren und kommen zu richtigen Vorhersagen.
Ja.
Diese mathematische Formulierung ist überflüssig für die Physik.
Ja.
Aber sie ist nicht überflüssig, wenn man weitergehende physikalische Untersuchungen anstellen will, um die Hintergründe dieser ganzen Vorgänge zu erfahren. Dann ist es sogar unbedingt wichtig, weil ich nämlich Strukturen haben muss, die an diese Bestätigten von Einstein anlehnen.
Ja. Also wir machen mal
ein ponderables Partikel, das aber im Grunde genommen nicht die wirklichen Partikeleigenschaften hat.
Ja.
Nicht wahr? Ja. Dieser Flussaggregate und so weiter. Ja, das ist ein gruppentheoretischer Raumzustand, der sozusagen, ich nenne es immer Feldkatalyt darstellt, dass das eben bestimmte Reaktionen erst ermöglicht, weil Erhaltungsprinzipien gewahrt
sind. Sehen Sie, wenn ich das damals gewusst hätte, als mich der Fleischmann in der Prüfung gefragt hätte, als Schlussfrage noch bei unserer kernphysikalischen Prüfung, sagen Sie, was sind denn eigentlich die Neutrinos, wo bleiben die denn? Das ganze Weltall wird dann immer weiter angereichert mit Neutrinos. Das müsste ja, also die zerfallen ja auch nicht weiter. Das ganze Universum müsste doch hell strahlen von Neutrinos. Was passiert mit denen? Und da haben wir uns dann beide dumm angeguckt und ich habe auch mit den Achseln gezuckt. Er auch mit Achseln gezuckt und hat gesagt, naja, ein andermal. Nicht? Das war also der Schluss der Diplomprüfung. Wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich gesagt, naja, das ist ja nun, ist ja überhaupt noch nichts Richtiges. Aber ja, jetzt...
ja, der Prüfer hätte ihn da auch nicht plausibel
gesagt. Nee, das war ja das Schöne.
Das hat er aus Jeck hier.
Ja, ja. Mhm. Aber meinen Sie, dass das auch mit Lichtgeschwindigkeit sich ausbreitet? Und die Neutrinos anders? Ja, ja. Naja, ja, was machen wir denn nun? Denn die gut gesicherte spezielle Relativitätstheorie verlangt die jedenfalls, dass es zumindest im Vakuum keine größere Geschwindigkeit, und jetzt müsste man sagen, natürlich für sämtliche Signale, die spezielle Relativitätstheorie.
Soll ich das nur lassen? Wie der Gültigkeitsbereich.
Ja, ja, das war also jetzt bloß so eine kleine Fangfrage, aber ne, das lassen wir dann ruhig so, nicht? Das ist also für Bewegung.
Obgleich man hier auch etwas wie eine Lorentzgruppe definieren kann, aber nicht in einem Minkowski-Raum, sondern in einer reellen, in einer Raumzeit mit reeller Zeit.
Ja, ja.
Dann kann man diese Potentialausbreitung
diese
verstehen.
Ja, ja, ist mir klar.
Und diese Raumzeit wäre, unsere Raumzeit wäre ein solcher reeller Raum, wenn es nur Gravitation in dieser Welt gäbe und kein
Nichts anderes. Ja, ja, ja. Nein, ich meine, das ist mir schon klar. Bloß ich wollte nun hier irgendwie...
In der Natur passiert das nicht von selbst. Die Quanten des elektromagnetischen Feldes transmutieren kann in Gravitonen, in Gravitationsfeldquanten, die dann etwas tun, was normalerweise nicht vorkommt, die nämlich als eine Gravitationswelle weglaufen. Nicht wahr? Und das hätte aber bedeutet, wenn man jetzt eine solche Technologie entwickeln würde und man könnte diese sekundär entstandenen Transmutationsprodukte sozusagen gleichrechnen, dann würde das bedeuten, dass man eine mechanische Kraft ohne jede Zwischenstufe direkt induziert. Das ist aber Schubkraft, sodass man hier ein Feld, die ganzen Belange der Raumfahrt, aber auch der Luftfahrt und der Fahrzeugtechnik allgemein in einem völlig anderen Licht erscheinen. Und das ist natürlich ein Ziel, was für den Techniker ungeheuer verlockend ist.
Das wissen die aber. Aber das wissen die. Nur
Moment. Das muss jetzt, das geht noch weiter. Nur zeigte sich, dass an sich um solche Arbeiten zu, also um auf diese Dinge direkt loszusteuern. Ist bestimmt ein sehr beträchtlicher Aufwand erforderlich, der aber nur dann verantwortet werden konnte, nach meiner Auffassung, wenn man weiß, dass die theoretische Basis einwandfrei ist.
Ja.
Das heißt, man sollte diese Theorie nicht überprüfen, indem man direkt auf das Ziel losgeht, weil der riesengroße Aufwand dann unter Umständen nicht gerechtfertigt.
Ja, ja. Dann müssten wir
eine Entschuldigung. Solche Theorie hat aber so universellen Charakter, das habe ich zwar von Herrn Bölko, aber das dürfen wir jetzt vorsichtshalber nicht sagen, ist so universeller Natur, dass man sie auch auf andere Weise zunächst empirisch überprüfen sollte.
Ja.
Es gibt nämlich aus der Mikrophysik eine Unmenge Größen, wie zum Beispiel Partikel, Massen, Elementarladung und so weiter, die unverstanden sind.
Gut.
Wenn diese Theorie aber einen vernünftigen realen Boden hat, sodass man tatsächlich für eine solche Technologie investieren sollte, dann müsste diese Theorie auch imstande sein, ein Verständnis dieser vielen unverstandenen Naturgrößen möglich zu machen.
Jetzt bloß noch mal eine Zwischenfrage. Die wissen, denn Sie haben ja die Unterlagen noch da, dass das auch das erste Ziel gewesen ist von Ihnen.
Ja, sicher.
Jetzt müsste man bloß sagen, wann Sie gemerkt haben, dass Sie die Anforderungen, die technischen, unterschätzt hatten.
Die sind so hoch, ganz einfach. Ja. Und, ach Gott, das da
damit man begründen kann, weswegen Sie da zunächst so euphorisch oder was weiß ich, gewesen sind, dass man das selber und
ja,
auf die Schnelle machen kann. Und was und war es jetzt nun, also der schlechte Wirkungsgrad oder was führte Sie dahin,
dass
der Aufwand nun also riesig wurde plötzlich? Muss man irgendwie begründen, denke ich.
Der messtechnische Aufwand.
Der messtechnische Aufwand,
ja. Das war zunächst nicht zu erkennen, denn man kann eigentlich nur mit sehr kleinen, zunächst mal mit nur sehr kleinen Wirkungen hier rechnen, nicht wahr? Und es ist nun so, dass ich zwar Konkretes sagen kann über die Versuchsanordnung, die man bauen muss, aber die Messtechnik, das ist eine andere Frage.
Ja, aber ist die dann so kompliziert und so teuer, dass das also nun auf Jahre hinaus auch für unsere Firma vielleicht ein zu großes Risiko gewesen wäre?
Naja.
Also, dass man da mit Millionen, aber Millionen rechnen muss.
Ja, mit mehreren Millionen
rechnen müssen. Ja.
Und ich meine, alleine diese Station, die ich mit Herrn Jordan damals geplant habe, hätte in etwa 10 bis 20 Millionen gekostet.
Ja, ja.
Wir haben das nicht gemacht und auch beim Wissenschaftsministerium nicht weiter verfolgt, weil jemand, es war ein Jordan-Schüler, der ist auf die Idee gekommen.
Ja.
Man kann die Umlaufbahn des Mondes als Gravimeter benutzen.
Mhm.
Und die Mondfahrt stand vor der Tür. Nun sagte man, also ich hatte mir das auch angesehen, das ist ein so genialer Gedanke. Ja.
Ja.
Das war nämlich der Hintergrund, weshalb die Laserreflektoren auf dem Mond aufgestellt wurden.
Ja, ja.
Nicht? Das hat sich nachher allerdings gezeigt, soviel ich weiß, es hätte inzwischen längst dieser Jordan-Dirac'sche Effekt sich zeigen müssen.
Ja, ja, nein, das ist eben, nicht? Das hat er ja nicht. Ich
hat
weiß das
nicht,
ja, weil ich hier über die Brahms-Dicke-Theorie, das ist ja auch praktisch die Jordan'sche Theorie, man nennt sie ja manchmal auch Brahms-Dicke-Jordan-Theorie, hat er diese 30 cm eben nicht gebracht, obwohl die Empfindlichkeit 8 cm betrug.
Ja. Und das steht jetzt immerhin schon 10 Jahre.
Und es wird ja auch immer genauer.
Irgendwas ist hier dran falsch, denn die Gravitationskonstante ändert sich auf jeden Fall wesentlich geringer. Das bedeutet aber auch, dass diese ganzen übrigen Überlegungen auch zumindest stark übertrieben sind.
Ja,
aber hier ist es eben so, dass ich mir sagte, rein ökonomisch, mir sagte, wozu soll man jetzt einen Millionenaufwand starten? Und zwar kam es dadurch, ich hatte weitergearbeitet und sah, wir können tatsächlich, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass diese Basis stimmt, können wir tatsächlich einen Weg aufstoßen, das war so um 1962, 63, dass wir an diese fraglichen Mikroprozesse kommen, diese Mikrostrukturen der Partikel- und Nuklearphysik. Und nun, damals sagte ich mir, es war 62, 63, wenn es nur zunächst mal, muss es darauf ankommen, die Richtigkeit dieser Theorie zu überprüfen.
Ja.
Ich werde also nicht einen riesigen Versuchsaufwand starten und Firmen beschwatzen, da viel Geld reinzustecken.
Ja, ja.
Wegen eines und das sind bloß Versuche, mit denen man sehen will, ob man da richtig kalkuliert hat.
Ja, ja.
Nein, wenn ich den Weg sehe, den Engpass, der zur Partikelphysik führt, werde ich den gehen, denn Kreide ist billiger als Eisen.
Ja, ja.
Ich werde versuchen, anstatt ich nun jahrelang um das Geld feilsche, werde ich lieber versuchen, jetzt weiterzuarbeiten und zu sehen, was kann ich aus der Partikelphysik verstehen. Das sah ja 63 bereits ganz hoffnungsvoll aus.
Anja,
nicht? Und ich sagte mir dann eben, jetzt sollte man nicht direkt auf dieses alte Ziel los, man sollte den indirekten Weg gehen, denn wozu haben wir denn die großen Beschleunigungsanlagen? Wozu haben wir denn die Protonenbeschleuniger? Ja. Das ist doch ein herrliches Experiment.
Herr Heim, dann können wir ja Folgendes machen. Wir können ja da ein ganz streng vertrauliches Ding dazu tun. Und dann, können wir sagen... ganz, ganz streng vertraulich.
Das ist aber sehr gut aussetzen.
Ich
dass die Leute kapieren, das ist ja keine Veruntreuung von Mitteln.
Nee, Herr Heim, darf ich mal auch zu Ende?
Anderes gewesen, das leuchtet doch unmittelbar.
Ja. Das ist, was den Leuten sagen. Nein, dass wir Ihnen sagen können, damit ist die Sache ja nicht vorüber, sondern die steht ja immer noch aus und vor der Tür, diese Experimente zu machen. Denn damit kriegen wir ja, und dann müsste man dazu sagen, also wir setzen also Vertrauen in unsere Firma und nur denen sagen wir das auch, teilen wir das auch mit. Und die anderen sehen in diesem, aus diesem Buch noch nicht heraus, welche Möglichkeiten sind. Denn das können im Moment die anderen noch nicht sehen. Das ist doch mundwässrig. Ja, aber dann macht man doch denen den Mund wässrig. Das heißt doch, wenn ihr nun also hier nicht zupackt, dann geht er heim und informiert andere. Nicht? Das sollte man doch vielleicht aus politischen Gründen ruhig mal so tun. Wenn es streng vertraulich ist. Ja. Ich schicke Ihnen das dann mal zu, das setzen wir mal gut auf. Aber Sie haben dann keine Ahnung davon, aber bloß für Sie ist das die Information. Sie können mir ja dann noch sagen, ob es so geht. Und dann wollen wir mal sehen. Nicht? Aber ich glaube, das ist dann ganz massiv. Da ist ein Buch, da ist eine Besprechung, da ist doch ein Hinweis von Leuten, die wissen, was man da praktisch mitmachen kann. Und die Firma ist noch die richtige und diese Leute sollen doch
mal... Wobei natürlich wiederum die Frage offen ist, ob sich sowas tatsächlich technisch realisiert.
Ja, das ist das Risiko.
Es kann nämlich sein, dass es nicht realisierbar ist.
Ja, ja.
Auch möglich.
Ja, das ist das Risiko, das Firmenrisiko, das ist aber nicht so allzu groß. Wir haben Ihnen ja schon öfters gesagt, das Risiko ist, dass es nicht rauskommt, dann kriegen es die anderen auch nicht, bloß können wir
dann
eben
kann man
sagen,
auf der Basis so geht's. Es ist nämlich denkbar, dass solche Transmutationsvorgänge sich in Wahrheit gar nicht erfüllen können oder dass wir einfach nicht imstande sind, die richtigen Materialien zu schaffen.
Ja, ja.
Denn lassen Sie mal sein, dass dann nachher rauskommt, dass man Urin, sagen wir, entartete Kernmaterie braucht.
Ja.
Ich meine, da ist überhaupt nichts zu wollen. Mhm. Aber ich glaube das nicht, aber nur als Beispiel, das kann ja sein. Nicht?
Aber Sie hatten doch damals diesen kontrabarischen Effekt, so viel ich weiß, ging doch das mit Lichtwellen zu realisieren. Warum meinen Sie, müsste man jetzt entartete Kernmaterie haben?
Nur als Beispiel,
um zu sagen,
es könnte ja sein, dass technische Forderungen nicht realisierbar sind.
Technische Forderungen, ja. Nee, aber ich glaube, da kann man sich so ein kleines bisschen unterdrücken.
Man könnte zum Beispiel, ich weiß auch, dass man ohne weiteres aus dieser Energiezelle rauskommen kann.
Ja, ja.
Ohne weiteres.
Ja.
Man darf bloß nicht die Fusion mit dem Pinsch-Effekt über Tritium und Deuterium versuchen.
Nee.
Und nicht mit Lithium, sondern man muss ganz normal mit Feldgamma.
Ja.
Das nach einem Funktionalgesetz aus diesen Elementen des Korrelators aufgebaut ist.
Ja.
Gamma ist rein hermitisch im R6 für die Korrelator-Elemente ist keine Hermetizität erforderlich.
Mhm.
Man kann auch dafür keine Bedingung ableiten.
Ja.
Ich nehme sie also als nicht hermetisch an.
Mhm. Aber lass sie doch.
Die komponieren aber zu einem hermetischen Fundamentaltensor und der Kondensor. Das Kompositionsfeld ist auch in den Kovarianten hermetisch, überlagert aber aus den Partialstrukturen als Summe.
Ja.
Folglich müssen, da ich die eigentlichen Kondensoren der Partialstrukturen ja spalten kann, in hermetische und antihermetische Anteile, die Kovarianten, muss die Summe der antihermetischen gleich dem Nulltensor sein und die Summe der hermetischen ist gleich dem Kompositionsfeld. Das ist das Kompositionsgesetz der Partialstrukturen in allgemeinster Form, was ungeheuer wichtig ist, weil man damit später spalten kann. So, das ist das eine. Aber wirksam in Bezug auf die Hermetizität sind ja nur die Kovarianten-Indizierungen, also die untere, die Basissignatur, während die Kovarianten zwar die Wirkungssignatur bestimmen, und die Covarianten in die, die, Kontra, nee, die, wär, die Kontravarianten, die Varianten, entschuldigen, bestimmen und für die Hermetizität nicht wirksam sind, nur für die Wirkungssignatur.
Ja, ja.
Das bedeutet aber, dass auch im Kompositionsgesetz antihermitische Tensoranteile in den Kontravarianten existieren, die keinen Einfluss auf die Basissignatur haben. Und nun könnte man zeigen, dass die antihermitischen Anteile der Korrelatorelemente sämtlich Konstantenselektoren sind. Und zwar die Wirkungsweise dieser Konstanten, das heißt, diese antihermitischen Glieder drin sind jeweils konstant, also wenn Sie mal als normale Tensoren schreiben, G, μ, ν. Also für μ soll das jetzt stehen.
Ja, ja.
Oder CD mal G, CD, CD in IK ist ungleich G, CD in KI.
Ja.
Oder G, IK gleich G plus IK plus G minus IK und die G minus IK sind für sämtliche C und die immer konstante.
Ja, ja.
Nicht? Aber das bleibt und nun kommt Folgendes. Diese konstanten antihermitischen Glieder erscheinen physikalisch als Feldaktivierung. Ich spreche direkt von Feldaktivatoren.
Ja.
Die kippen nämlich im völlig isotropen Raum nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Rhythmen mit roten Spine um. Sodass jetzt eine Orientierung, eine metronische Spinorientierung in einem Raumbereich gibt.
Und das ist also die Feldlinie.
Das ist die Voraktivierung. Ja. Von etwas, was kommt, jetzt schließt die hermitische Geometrie an und macht irgendeine Kondensation und Aufstülpung, aber vorangehen muss die Spinorientierung.
Und diese Spinorientierung, dieses Umklappen, ist das nun schon die Feldlinie oder noch nicht?
Ja, man kann es als Feldlinien interpretieren, wenn man will. Ja? Aber die Feldlinie bedeutet auch immer gleich, dass etwas da ist, also eine metrische Deformation, die zugleich hat. Aber das ist die Aktivierung, die Präformation des Feldes oder des Zustandes. So, und nun kann diese Kondensationsstufe, die jetzt da ist, die ist schon mal was, hat aber noch keine materiellen Eigenschaften. Und nun kann man zeigen, wenn man jetzt das Hermetrieproblem in dieser symmetronischen Fassung, zusammen mit verschiedenen metronischen Strukturen, daher, dass den Ausdruck benutze ich aber nicht, dann sieht man, dass diese Hügel sozusagen, diese Kondensationshügel für sich alleine gar nicht existieren, sondern in Wechselbeziehungen von Austauschwirkungen treten, zyklische Flüsse bilden.
Ja,
oder aber quantenhafte Felder bilden, die so stufenweise übereinander liegen. Ich nenne diese beiden Formen dieser Erscheinung von Hügeln Urgestalten. Prototrope.
Prototrope,
und diese Prototropen stehen jetzt in Wechselbeziehung zueinander. Es gibt einmal einen Grundfluss, das heißt, die tauschen sich aus und der spielt um die Zeitdimension.
Ja, ja, ja.
Ich nenne, das heißt, meine Frau hat das gemacht, ich nenne den Grundfluss ein Flukton.
Ja.
Eine Flusseinheit. Und ich nenne die das Flukton umgebenden Quantenfelder, die auch der Prototrope auftreten kann, ein Schirmfeld.
Ja.
Und zwar kann jedes Flukton zum Schirmfeld entarten. Aber das Flukton, der zyklische Fluss, zusammen mit dem Schirmfeld bildet jetzt eine ureinfachste metrische Struktur.
Protosimplex.
Protosimplex.
Darf ich da nochmal fragen? Dieses Herumspielen um diese Zeitdimension, bedeutet das, dass es bloß um ein Metron praktisch denn so hineinreicht?
Nein, das ist ein ganzer Komplex, dass das geht darum.
Ja, und dass das darum
geht. Spiralisch läuft das um die Zeitdimension.
Schwierigkeiten habe ich da.
Also ja, das liegt an dem, eigentlich ist es eine Sinusschwingung.
Ach so.
Oder ein zyklischer Prozess, den Sie als Sinusschwingung auffassen können, zeitlich und rum. Nicht?
Ja, ja. Aber wo ist da jetzt Ordinate und Abszisse? Wenn es spielt drumherum, denn das ist da, ist die Ordinate, ist dann die Zeit.
Ja, Sie müssen das ungefähr so sehen.
Ja, klar.
Sie müssen das eigentlich sehen als einen zeitlichen zyklischen Austauschprozess, ja, den Sie als Sinusschwingung beschreiben können.
Also ja.
Nicht
ja,
zeitlich. Ja. Das ist das Zeitgesetz hier ja, für das Flukton. Aber diese Protosimplexe bedeutet, das sind die sozusagen die quantenmetrischer Deformation. Ich stelle mir mal vor, wie schwierig das wird.
Ja, ja,
wir haben jetzt ihrerseits wieder einen Innenbau.
Ja, ja.
Einen prototropenhaften Innenbau. Und das sind die quantenmetrischer Struktur. Ich kann schon mir vorstellen, dass Herr Kohler, der weiß das ja nicht,
ja, ja,
aber dass den Angst und Bange wird, wenn der eine metrische Struktur nicht in Stufen auffassen soll. Denn da kommt er mit all diesen Dingen nicht aus.
Ja, ja.
Nicht? Und nun können diese Protosimplexe ihrerseits durch diese Flüsse, das ist wie gesagt, der Protosimplex ist alleine überhaupt nicht existent.
Ja.
Das ist eine rein hypothetische Konstruktion. Aber die Lösung des Hermetrieproblems zeigt, dass mindestens zwei Protosimplexe gleichzeitig auftreten, die in Wechselbeziehung treten, so dass das Flukton über beide läuft und die Schirmfelder zusammen. Und nun ist ein echter Fluktodenspiegel, man kann nicht jetzt einmal ein Korrelationsmaximum erkennen.
Ja.
Das ist ein Bereich, in dem sich die Strukturen aufheben, der wird euklidisch. Ganz kleiner Bereich.
Ja, ja.
Und ein Korrespondenzmaximum, wo nämlich
Da schiebt es also besonders hin. Nicht?
Die Struktur besonders stark und das tauscht sich ständig aus.
Ja, 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 ja.
So, und das dadurch ist
jetzt Longitudinalschwingung oder so.
So, und dadurch ist jetzt eine allererste, jetzt tritt erst der Begriff der Materie in diese Welt. Oder der Masse oder Trägheit. Meine Gravitation und Trägheit erscheinen zunächst immer äquivalent. In ihrem innersten Wesen sind sie es nicht. Denn das Gravitationsfeld ist eine solche Feldstruktur des methodischen Tensoriums.
Ja.
Die Trägheit ist aber etwas anderes. Denn diese dieser zyklische Fluktodenumlauf definiert ein Spiel.
Ja, ja,
nicht?
Ja.
So. Und nun kann man eine Beziehung herleiten, das geht sogar sehr schön, ganz glatt, dass dieser Methodenspiel, der steht ja normal zu der Fläche des Umlaufs, er steht aber auch generell und grundsätzlich parallel zu den Eigenwertvektoren. Parallel. Und nun stellt sich raus, dass andererseits diese Eigenwerte grundsätzlich in ihrer Vektorrichtung normal zur Weltgeschwindigkeit
stehen. Ja.
Wenn nun ein Bezugssystem verändert wird, also wenn ich jetzt beschleunige, dann gebe ich ja auf ein anderes raumzeitliches Bezugssystem.
Ja.
Und das bedeutet nun aber, und so kann die Lorentzgruppe auch ausgedeutet werden, eine Drehung, eine imaginäre Drehung.
Ja.
Diese Drehung würde bedeuten, dass der Vektor sich wegdreht und nicht mehr normal zur Weltgeschwindigkeit steht.
Ja, ja, ja.
Er wird aber diesen
Orthogonalität
unerlässlich. Jetzt kompensiert er das wieder und das erscheint uns Menschen als Trägheitswiderstand.
Ja, ja.
Das ist eine sehr interessante Überlegung.
Ja.
Und wenn nun diese Protosimplexe sich verkoppeln können, stabile, träge Aggregate entstehen aus Strukturen und die erscheinen uns dann als Elementarteilchen. Und ihre Zeiterstreckung hängt davon ab, wie oft sich periodisch der Umlauf, der Flusszustand wiederherstellt, wird er unterbrochen, zerfällt die Partikel. Und das ist der Grund, weshalb Heisenberg eigentlich den Begriff elementar hätte relativieren.
Aber wenn das Ding nun zerfällt, dann muss es ja zusehen, dass es sich schnell wieder schließt, nicht?
Ja, selbstverständlich. Es entstehen ja wieder jetzt neue Partikel beim Zerfall. Da bleibt ja nichts offen. Denn es entsteht nichts mehr als eben vorgegebene vier mögliche Hermetrieformen. Und hier gelten nun Symmetrien, das heißt Erhaltungsprinzipien.
Ja.
Und nun kann man natürlich den Integralen Spielen des Fluktons, den Konjugationsspielen integral untersuchen und allen sechs Dimensionen. Und dann kommt man zu dieser allgemeinen Spielenformel.
Ja.
Ich spreche hier zum Beispiel von verschiedenen Begriffen, ich weiß nicht, was alles bringen soll.
Ja.
Ich spreche hier zum Beispiel von einem Konjunktor.
Ja.
Der Konjunktor, das heißt Verbinder
auf
Deutsch, verbindet jetzt verschiedene Partialstrukturen über ein Flukton durch eine Konjugation. Und nun gibt es verschiedene Isomerien. Einmal haben wir eine Stereoisomerie, Stereo bezogen auf alle sechs Dimensionen der Fluktoden selbst, der Flusssysteme. Dann haben wir eine Isomerie in Bezug auf die Kontra- und Basissignaturen der Kondensoren. Also eine Signaturisomerie. Wir haben eine Enantiostereoisomerie aller Flüsse und des integralen Flusses. Wir haben eine Konjugationsisomerie, wir haben eine Konjunktorisomerie. Ja. Aber wenn und Partikel können nun allen, in jedem Protosimplex-Element, alle Isomerien aufweisen. So das ist eigentlich, man kann nicht sagen, beispielsweise K-Meson ist gleich K-Meson. Sie erscheinen nach außen als materielle Letzteinheiten alle identisch. Und trotzdem gibt es kein Meson, das vom anderen, dem anderen identisch wäre, weil es entsetzliche Zehnerpotenzen gibt von lauter isomeren Möglichkeiten, die aber alle als dasselbe erscheinen. So und nun gibt es natürlich in Bezug auf die physikalischen Eigenschaften des Zerfalls, das ist besonders deutlich, auch andere Eigenschaften, werden die immer etwas variieren, ihren prototropenhaften Isomeren entsprechend. Weil ich jede, das lässt sich aber formal überhaupt nicht erfassen, man kapiert bloß den Hintergrund, denn jetzt werden Sie, wenn Sie messen, lauter verschiedene, aber dicht beisammenliegende Werte messen, weil, wie gesagt, K-Meson nicht gleich K-Meson ist. Und Sie werden im Mittel etwas feststellen, das über alle die so integral rübergeht. Zwar sind, bezogen auf die Eigenschaft Masse zu sein, diese K-Mesonen ununterscheidbar. In ihrem Innenbau gleicht aber keins dem anderen. Und so können sie letzten Endes nur statistische Aussagen machen. Nun ist natürlich die Frage, die Quantentheorie, gerade in ihrer statistischen Ausdeutung nach Jordan und Born, ist ja ein wunderbares Instrument. Aber sieht diese Quantentheorie mit ihren Wahrscheinlichkeitsangaben die Sachverhalte nicht eigentlich bloß von außen?
Das ist es ja, nicht?
Sie sieht es doch nur von außen.
Plus, soweit die Messung trifft, nicht? Und das ist, ich meine, das, man könnte eigentlich sagen, damit ist die Sache wieder aufgehoben. Das ganze Unschärfe-Prinzip eigentlich, nicht?
Mit dem, Unschärfe-Prinzip wird nicht aufgehoben. Aber das wird nur in eine andere, höhere Ebene verlagert.
Man könnte sagen,
vielleicht fundamentaler als das, was Heisenberg hier für kanonisch konjugierte Größen fand. Denn die Überlegung dieser Unschärfe-Relation führt, wird doch darüber klar sein, das ist doch ein ganz billiger, einfacher Gedanke.
Und deswegen ist man ja umso erschlagener, nicht? Dass die das nun also als gleich das Seiende und das wirklich voran, also
sagen wir mal, ich habe die Unschärfe-Relation immer nur gewertet als ein sehr praktisches Hilfsmittel. Aber fundamental ist die noch nicht.
Einen Moment, ich muss mal das Fernsehen, das Programm da ein bisschen umstellen. Zu trinken haben wir nicht.